In einem indischen Dorf wurde ein Bazar abgehalten und da verkaufte ein Bauer Wachteln. Ich glaube, die Bottechs, die haben auch Wachteln, ja. Also das sind so kleine Vögel, die laufen ganz nett so auf dem Boden herum. Und diese Vögel, die hatte, also dieser Bauer, also jeder hatte da an seinem Fuß eine Schnur und dann wurden die Schnüre zusammengefasst und die wurden an einen Ring auch dran gebunden. Dieser Ring lag auf der Erde und da war ein Stock dabei und dann konnten die Wachteln immer so im Kreis rumlaufen, also um den Stock rum. So war das auch und einer hat es gesehen, der auch da auf diesem Markt war und der dachte, das ist doch eine Tierquälerei, also sowas möchte er nicht weiter ansehen und sagte also, ich kaufe die ganzen Wachteln. Und der Bauer war natürlich froh, er hat dann zu dem Bauern gesagt, so, also schneiden Sie einfach hier die Seile durch und dann sollen die eben jetzt wegfliegen oder weggehen. Aber das Seltsame war, die gingen immer weiter im Kreis rum. Es war also nicht so, dass sie das so gleich gemerkt haben. Sie konnten wegfliegen. Man musste sie erstmal so ein bisschen so wegscheuchen, bis sie es endlich verstanden haben. Tatsächlich, wir sind frei. Aber sonst, wenn man ihnen nicht geholfen hätte, sie würden immer weiter umherlaufen. Und das ist mir auch so, ja, so deutlich geworden, wie Gewohnheiten doch einen so binden können. Gewohnheiten, die können wir in unserem Leben so hineinnehmen und wir tun das und denken auf einmal gar nicht mehr darüber nach, warum tue ich das überhaupt? Und ich möchte heute etwas weitergeben über die Gewohnheit der Religion. Und da aus dem Markus-Evangelium lese ich Kapitel 2, Vers 18 bis 22. Also wer die Bibel aufschlagen möchte, wir haben ja links und rechts am Ausgang Bibeln liegen, da Markus Kapitel 2, 18 bis 22. Da heißt es: Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm bezieht sich auf Jesus, und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Nun, wie lebten damals denn die Menschen? Die Pharisäer und auch die Jünger vom Johannes, dem Täufer, die waren sich in vielen Punkten nicht einig. Es war nicht so eine homogene Gruppe, aber in einem Punkt, da konnten sie sich die Hand reichen. Sie hielten fest, dass sie sich aus religiösen Überzeugungen, ja, dass sie da nicht essen. Also Fasten bedeutet da nicht einfach abnehmen, sondern sie dachten an Gott und wollten ihm irgendwie gefallen oder sie dachten, es gehört zu ihrem Leben dazu und da haben sie sich vom Essen enthalten. Wie oft die Johannesjünger dies taten, also gefastet hatten, das wissen wir nicht. Aber bei den Pharisäern wissen wir es schon. Es war zweimal die Woche. Der Herr Jesus hat einmal ein Beispiel genommen und das steht im Lukas Kapitel 18, Vers 10 bis 12 und da sagt er, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal die Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme und so weiter. Und also aus diesem Beispiel sehen wir, das war Gang und Gäbe bei den Pharisäern. Fasten gehörte somit zu dem guten Ton der jüdischen Religion. Und wer sich zu Gott halten wollte, der soll auch durch Fasten das zum Ausdruck bringen. Hat Gott denn dem Volk Israel das Fasten geboten? Israel hat immer wieder gefastet, das stimmt schon. Und zwar dort, wenn es in besonders großer Bedrängnis war. Wenn es dann aufgerufen hat zum Beten, dass die Feinde es nicht überrollten. Oder wenn sie gemerkt haben, wir sind schuldig. Und da war oft es auch so Hand in Hand, dass sie dann auch gefastet hatten. Gott soll sich doch unserer erbarmen. Aber hat Gott jetzt selbst ein regelmäßiges Fasten geboten? Es gibt nur eine einzige Stelle, und zwar am Versöhnungstag, 3. Mose 16, 29 und 31. Dort steht es: An diesem Tag ging der hohe Priester in das Allerheiligste der Stiftshütte hinein oder auch des Tempels, mit einem Grund: Er wollte dort in diesem Raum Gott bitten, dass er die Sünde für das ganze Volk erlässt. Das war ein einziges Mal im Jahr und die sollte begleitet werden mit dem Fasten des Volkes. Es war immer am 10. Tag des 7. jüdischen Monats, das war der Tischri. Ich musste selbst auch nochmal nachschauen, wo das denn jetzt genau liegt. Also das war zwischen September und Oktober von unserer Zeitrechnung der Einteilung. Die Bitte um Vergebung für das ganze Volk sollte begleitet sein vom Fasten, vom Zeichen der Reue um die eigene Sünde. Aber Fasten wurde zum religiösen Volkssport der Strenggläubigen. Man fastete nicht einmal im Jahr, sondern zweimal die Woche. Wow, die waren wirklich gut drauf. Man pflegte zu fasten und sah die, die das nicht taten. Man sah auf sie herab und dachte, naja, so richtig gläubig können die ja nicht sein. Fasten war nicht mehr ein Ausdruck dessen, dass einem die Sünde leid tut, sondern man tat es, weil man es schon immer machte. Man gehörte eben zu den Pharisäern und da machte man das eben so. Es gehört dazu. Man tat es, weil man verstand, nein, man ist ja gläubig, deshalb macht man es. Und diese Leute haben gar nicht mehr gemerkt, dass man fasten kann, sogar ohne zu glauben. Ja, man kann auch einfach so fasten. Fasten kann zu einer Gewohnheit werden, wo man gar nicht mehr an Gott denkt. Und man ihn auch gar nicht braucht. Regelmäßiges Fasten, obwohl es Gott nicht geboten hat, war mit dem Glauben der Pharisäer und auch der Johannesjünger identisch. Wer fastet, glaubt. Und wer nicht fastet? Jetzt kommen wir zu Jesus. Und der wurde gerade mit dieser Frage konfrontiert. Warum fasten wir, sagten die Jünger, die Johannesjünger? Warum tun wir das und ihr nicht? Dahinter versteckt sich eine Anklage. Warum seid ihr nicht so gläubig wie wir? Gewohnheiten eines religiösen Lebens haben immer einen starken Einfluss auf das normale Leben, wie man überhaupt hier den Tag beginnt und wie man ihn auch fortführt. Damit möchte ich nicht sagen, dass Gewohnheiten grundsätzlich schlecht wären. Nein, es gibt sehr gute Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten können auch helfen, uns auf dem guten Weg, dass wir auf dem guten Weg bleiben. Ich denke, wie segensreich ist es doch, wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, wenn man die Augen öffnet und das Erste, was man tut, ist, man ein Gebet zu Gott sagt. Wenn das zu einer Gewohnheit wird, nicht zuerst mal denken, was habe ich alles vor? Das kann ich ja vielleicht abends schon mir einen Zettel gemacht haben, als ich aufschreibe, was ich an dem nächsten Tag tun werde, sondern dass ich so den Tag beginne: Herr, ich danke dir, dass du mir diesen Tag schenkst. Es sind Chancen, Möglichkeiten, die du da hineingelegt hast. Ich will dich preisen. Ja, und da bitte ich dich für meine Familie und für mich. Ja, und so will ich jetzt fröhlich mit dir aufstehen. Nur so ähnlich, können wir es ja machen. Wenn das zu einer Gewohnheit wird, nicht, ach, der Wecker hat geklingelt und ich muss jetzt schnell irgendwo, bin schon zu spät. Das wäre schwieriger. Oder wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, dass man mit Gottes Wort in den Tag geht. Es ist segensreich. Oder dass man sich gewöhnlich in der Woche auch zu einem Hauskreis trifft oder zum Abendmahl, wenn der Herr Jesus ruft, dass man sagt, da gehöre ich hin, oder auch den Gottesdienst. Wenn man schon eine Gewohnheit hat, dann muss man nicht sich alles immer wieder erkämpfen. Dann hat man nämlich schon Zeit reserviert und sagt, das gehört dazu, zu meinem Leben. Das ist gut. Aber es gibt auch Dinge, wo man dann merkt, da kann die Gewohnheit sich verselbstständigen. Wie oft haben wir vielleicht auch das Vaterunser gebetet und haben die Worte richtig gesagt und sind mit unseren Gedanken ganz woanders gewesen. Verstehen wir? Dass man eben die Gewohnheit, die kann einem auch ins Rollen bringen und man ist gar nicht mehr dabei, weil man es eben so tut. Den Gottesdienst aus reiner Gewohnheit zu besuchen, birgt die Gefahr in sich, dass man nichts mehr von Gott erwartet. Jetzt können wir ja an unser eigenes Herkommen in den Gottesdienst bedenken. Mit welchen Gedanken bin ich gekommen? Habe ich von Gott erwartet, dass er in mein Leben spricht? Oder tue ich es, weil ich das sowieso immer tue? Und natürlich auch, weil ich Christ bin. Erwarte ich, dass Gott im Gottesdienst mir in der Weise dient, dass er in mein Herz und Leben spricht? Und komme ich zum Gottesdienst vielleicht auch mit dem anderen Gedanken, dass ich hier auch Gott dienen möchte? Im Gebet, im Singen, im bewussten Singen der Lieder, und dass ich meine Geschwister, die ich hier treffe, dass ich sie freudig sehe und begrüße und mich daran freue, dass wir zusammengehören. Das ist ja auch etwas, worüber der Herr Jesus ja dankbar ist, denn er sagt, habt einander lieb, so wie ich euch geliebt habe. Das ist eben die Sache mit der Gewohnheit. Die Gewohnheit ist auf der einen Seite sehr gut, wenn es gute Gewohnheiten sind, aber sie kann uns auch in ein Rollen bringen, ja, wo wir auf einmal ja nicht mehr mitdenken, sondern das spult sich ab. Viele haben gewöhnlich den gleichen Platz. Das ist euer Platz und den gönne ich euch auch. Wenn man so zum Gottesdienst kommt, ich weiß, wer in der Regel da oder dort sitzt, rechts oder links. Ich hatte aber auch mal eine Frau kennengelernt, die ist nicht mehr hier zu uns im Gottesdienst gekommen. Wisst ihr warum? Weil sie gesagt hat, jetzt bin ich schon zum zweiten Mal da gewesen und dann sitzt doch tatsächlich jemand anders auf meinem Platz. Sie hatte sich so zur Gewohnheit gemacht, dass sie immer auf diesem Platz sitzt und jetzt saß tatsächlich jemand anders, der war vielleicht fremd hier und neu hier und er saß auf dem Platz, hat ja nichts Böses gemeint, er wollte sie ja nicht vertreiben oder vergraulen, aber das war ihr Platz. Ja. Vielleicht können wir ja mal beim nächsten Mal, wenn wir wieder zum Gottesdienst kommen, mal überlegen, ach, wir können uns auch mal wo ganz anders hinsetzen. Also vielleicht hier vorne nicht, aber so, ja. Mal mit anderen sprechen. Ja, das ist nur so eine kleine Sache. Gewohnheit, zum Gottesdienst zu kommen, ist gut. Das will ich überhaupt nicht gering schätzen. Der Hebräerbrief sagt sogar, wir sollen es tun, wir dürfen unsere Versammlung nicht verlassen, Hebräer 10. Aber wir wollen die Gewohnheit mit Inhalt füllen. Die Gewohnheit soll uns helfen, dass wir nicht mit der Zeit kämpfen müssen, wann machen wir es denn? Sondern da haben wir ja schon Zeit, uns reserviert. Aber dann sollten wir das mit Gutem füllen. Jetzt hier die Jünger da von Johannes und auch die Pharisäer, die hatten eine Gewohnheit und es war bei ihnen so drin. Wie hat jetzt der Herr Jesus ihnen geholfen? Wie hat der Herr Jesus ihnen geantwortet, die doch mit dieser so wichtigen Frage kamen, warum fasten deine Jünger nicht? Und wir tun das alle. Und der Herr Jesus lenkt jetzt ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst. Er nimmt die Hochzeit als ein Beispiel. Schön, wir werden zwei Hochzeiten haben. Und da werden wir sicherlich auch noch etliche Kuchen haben, mehr wie auf der Liste jetzt im Moment stehen. Und da werden wir doch auch essen. Und es wäre doch schade, wenn die Hochzeitsleute einen schönen Tisch herrichten oder wenn man so fröhlich für diese Hochzeit einlädt und wir würden sagen, bin gerade am Abnehmen, ich werde heute nichts essen. Das wäre doch schade. Das wäre doch auch irgendwie verständlich, wenn man dann denkt das Brautpaar, da ist irgendwie so ein trauriger Schleier über dieser ganzen Sache. Es ist doch schön, wenn die Hausfrau weiß, es hat geschmeckt, die Teller sind leer und die Töpfe, da ist bloß noch ein bisschen drin. Ja, dass sie nicht denkt, es hat nicht gereicht. Also so viel soll auch noch drin sein, dass noch ein bisschen drin ist, ja. Aber man merkt, es hat geschmeckt und dann freut man sich. Und dieses Beispiel nimmt der Herr Jesus. Wie können denn die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam da ist? Das ist unmöglich. Der Herr Jesus ist ja nicht irgendjemand, der mal eine Hochzeit auch ausrichtet, sondern er ist für seine Jünger die höchste Person. Und wenn die Jünger verheiratet sind und dann gibt es neben dem Ehepartner noch eine Person, die noch höher ist, das ist nämlich der, der sie gerettet hat von der ewigen Hölle, der für sie sein Leben hingegeben hat, damit er sie rettet für den Himmel. Und diese Person ist für sie so wichtig, dass sie da jetzt nicht anfangen zu fasten, sondern die wollen nur eins, ganz nah bei ihrem Herrn sein. Ganz, ganz nah. Sicher, so sagt der Herr Jesus, wenn ihr den Text weiter vor Augen habt, meine Jünger werden auch mal fasten. Es wird eine Zeit geben, da werden sie keinen Bissen runterkriegen. Und zwar dann, wenn sie mitbekommen, dass ich gefangen genommen werde. Das ist nämlich der Hinweis. Und wenn sie mitbekommen, dass ich am Kreuz hingerichtet werde, und wenn ich dann sterbe, dann werden die nicht fröhlich feiern. Dann wird es ihnen schwer werden ums Herz. Dann werden sie einen Kloß im Magen haben und dann können sie nicht fasten. Aber solange ich da bin, fasten sie nicht. Wie ist das jetzt heute bei uns? Was sagt der Herr denn seinen Jüngern, bevor er zum Himmel aufgefahren ist? Er sagt doch auch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie sollen wir Christen denn leben? Fasten war immer ein Ausdruck des Trauerns. Sollten wir als Trauerklöße hier in dieser Welt sein? Wenn wir wissen, dass Jesus bei uns ist. Manche Leute meinen, die richtig ernsten Christen, das sind die Traurigen. Zumindest können sie nicht lachen, aber das sind die Traurigen. Nein. Kann nicht sein, weil der Herr Jesus auffordert, in diesem Sinne nicht zu fasten, sondern sich an seiner Gegenwart zu erfreuen. Wir sollen keine Menschen werden, die ihren Blick auf die Sorgen richten und dann unser Leben von den Sorgen auffressen lassen. Das gibt's. Sondern weg mit dem Blick auf die Sorgen, auf unseren Heiland, der Herr ist über mein Leben, über meine Krankheit und über meine finanzielle Not. Wir sollen keine Leute werden, die sich in allen möglichen und unmöglichen Dingen sich verstricken, um sich dann ablenken zu lassen. Mensch, wir haben doch Jesus, oder? Ich weiß nicht, ob er diesen Liederdichter Johann Frank kennt. Hat ein bisschen vor uns gelebt im Jahr 1653. Der hat ein Lied gedichtet, vielleicht weiß es der Erwin. Das heißt Jesus meine Freude. Ja. Und da gibt es eine Strophe. Dort heißt es, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben. Lauter Freude sein. duld ich schon hier Spott und Hohn? Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Das bedeutet, er befiehlt sich, nicht unterkriegen zu lassen, aber nicht nach der Art von Münchhausen. Das schaffst du schon, das klappt bei dir schon, hab genug Selbstvertrauen, so nicht, sondern Jesus ist da, dem ich mein Leben anvertraut habe. Der ist da. Und deshalb sei wieder guten Muts. Kürzlich haben wir ja das gute Lied gehört, weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, ist fort die Angst. Wie kann man christliche Gewohnheiten, die leblos geworden sind, entgegentreten, indem man sich wieder auf Christus ausrichtet, indem man auf den guten Hirten hört und er spricht in unser Gewissen und offenbart sich, wo wir uns auch verrannt haben, auch in leblosen Gewohnheiten verrannt haben. Die Folge einer lebendigen Beziehung zu dem Herrn Jesus drückt sich nicht in einem sogenannten Lobpreis mit fetziger Musik und einer Stunde Singen aus. Nein, die lebendige Beziehung ist dort am deutlichsten zu merken, wenn echte Hoffnung und tiefe Freude mein Leben durchdringt, auch in der Not. Ich muss nicht lachen. Es muss auf meinen Lippen nicht immer sichtbar sein, aber ich muss wissen in meinem Herzen, der Herr Jesus hält mich doch. Und da kann ich getrost sein. Der Bräutigam will und wird der Mittelpunkt meines Lebens sein. Vor was muss sich denn ein Schaf fürchten, wenn es den guten Hirten hat? Deshalb ist Christsein eine fröhliche Sache, keine traurige, eine fröhliche. Geschwister, wirklich. Wir stehen nun in Gefahr, unseren Herrn aus dem Blick zu verlieren. Und wenn das so ist, dann werden wir in unserem Leben das merken, was Petrus auch auf dem See erlebt hat. Wir gehen langsam unter. Und es ist Gnade von Gott. Denn das hilft uns wieder, die Richtung einzuschlagen. Denn wir wissen ja, was der Petrus gesagt hat, bevor er angefangen hat, Wasser zu schlucken. Jesus, hilf mir. Ja, rette mich. Deshalb blick auf Jesus und hör auf zu trauern. In Vers 21 und 22, der Herr Jesus ist ja hier mit den Jüngern des Johannes so im Gespräch. Und da sagt er, liebe Leute, ihr seid unvernünftig, wenn ihr jetzt Altes, Althergebrachtes, von eurer jüdischen Tradition her althergebrachtes mit dem, was jetzt passiert, vermischen wollt. Er nimmt zwei Beispiele, und zwar das Beispiel von dem neuen Stoff, den man versucht, auf ein altes Kleid zu nähen, oder auch von dem gärenden Wein, der in alte, verbrauchte Schlauchbehälter gefüllt werden soll. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Es ist immer ein Schaden. Man wollte eigentlich mit dieser Aktion, das alte Kleid soll nochmal geflickt werden, man wollte eigentlich da Gutes tun oder auch der Wein soll behalten werden, man möchte ihn aufbewahren. Das ist ja ein guter Gedanke. Aber man hat, indem man das so vermischt hat, gerade das Schlechte getan. Es soll es denn hier zusammenkommen? Der Herr Jesus macht hier deutlich, hier den damaligen Zuhörern: Ihr lieben Jünger von Johannes, jetzt, heute, und zwar in meiner Person, sagt der Herr Jesus, macht Gott etwas ganz Neues. Ihr Juden könnt euch nicht mehr an eurem althergebrachten Lebensstil festhalten. Ihr müsst euch jetzt auf Neues einstellen. Das alte Kleid war nicht grundsätzlich verkehrt. Das hat aber jetzt ausgedient. Ja, jetzt kommt was Neues. Die alten Schläuche, ja, wo der Wein schon mal drin war, da ist der Wein ausgetrunken. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kommt was Neues, und zwar mit meiner Person. Gott spricht neu durch den Herrn Jesus. Er bietet hier einen neuen Bund an. Wir sollten daraus lernen, wie Gott auch in der Geschichte handelt. Wir, die wir nach dem Herrn Jesus geboren sind, sollten uns an den neuen Bund halten. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du nicht mehr den Sabbat hältst? Weißt du, wo das Sabbatgebot steht? Altes oder Neues Testament? Klar, Altes Testament. Am Berg Sinai wurden die Gebote dem alttestamentlichen Gottesvolk gegeben. Und wir? Wir schauen auf den Hügel Golgatha, da wo der Herr Jesus sein Leben gelassen hat und wo er deutlich macht: Gott liebt dich. Vertraue der Liebe Gottes, dass sie dich retten will. Und wenn du dein Leben Christus anvertraust und Vergebung deiner Schuld bittest, dann brauchst du kein Opfertier mehr zu schlachten. Denn der Herr Jesus ist das Opferlamm für dich. Du darfst rein und weiß sein in Gottes Augen und kannst ganz getrost und froh auch einmal von hier hinübergehen. Das wünscht Gott dir und das bietet er dir an. Mit Jesus ist was Neues geworden und das bleibt. Die Sabbatfrage ist hier ja noch angeschnitten, aber ich denke, wir haben jetzt sehr viel gehört. Und ich denke, das Wichtigste haben wir sogar gehört. Und ich möchte nur noch einmal in Erinnerung rufen. Wir wissen, die Wachteln am Anfang, obwohl sie frei waren, liefen immer noch im Kreis. Es ging in ihr kleines Wachtel hier nicht hinein, dass sie nicht mehr angebunden sind. Wie ist es mit dir? Hast du vielleicht manche ungesunde Gewohnheit, die du loswerden möchtest? Wende dich zu Jesus. Er hat dich schon frei gemacht. Du musst aber deine Freiheit ergreifen. Und wenn du gute Gewohnheiten hast, aber sie sind leer geworden, dann wende dich auch an Jesus. Und er wird dir helfen, dies wieder zu füllen. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es: Der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.